abgesetzt von den Bolschewiken, die nachkamen. So war das Fahren viel sorgloser geworden. Was mir nachträglich erst klar wurde, dass diese vielen uns begegneten Trupps von KZ-Lern alle ostwärts transportiert wurden, um erschossen zu werden. Das ist uns damals gar nicht bewusst gewesen. Ich muss überhaupt sagen, welche Gnade es war, dass wir das Ausmaß des Elends nicht verstanden hatten in unserer Torheit. Es hat uns aber bewahrt vor Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit. Und so kamen wir immer wieder am Abend in irgendeinem Ort an, dann richtete sich Illo zu ihrer stattlichen Höhe auf dem hohen Wagen aus und rief fröhlich: Bürgermeister, Quartier! Und dann kamen jedes Mal Menschen, die sagten, sie können bei uns unterkommen. Bitte, bitte kommen Sie zu uns. Und so haben wir es endlich so unglaublich gut getroffen immer. Wir konnten aber nur diese gewisse Fröhlichkeit haben aus Torheit. Aber jedenfalls war es uns eine große Gnade und hat uns sehr behütet. So kamen wir nur immer weiter und schließlich sagten wir uns, Helga ist ja in Gutmannshausen, im Herzen Deutschlands, im Schutz- und Trutzlande Thüringen. Wollen wir doch versuchen, dorthin zu fahren? Dann haben wir doch wenigstens ein Ziel. Bisher war es ja einfach nur westwärts, nicht wahr? Und so guckten wir auf der Karte auch nach und kamen immer näher und immer näher. Und eines Tages waren wir wirklich da. Sie ließen mich in einem Gasthaus einen Tag und fuhren mit ihr und den schweren Wagen und fuhren voraus, um zu sehen, ob Helga überhaupt noch in Gutmannshausen ist und ob eine Möglichkeit wäre, uns aufzunehmen, sonst hätten wir uns eine andere Route wählen sollen, einen Weg wählen sollen. Und sie kamen zurück und sagten, ja, wir werden erwartet. Und dann gab es ein sehr frohes Wiedersehen. Mamachen wohnte bei Gutsbesitzers Hesse, deren Gut in ein Reihenhaus in einem Dorf war, was uns aus dem Baltikum sehr schäbig erschien. Wir hatten doch alles einzelliegende Höfe, das Gutshaus war immer irgendwie Besonderes und war von seinen Wirtschaftsgebäuden umgeben. Hier war es ein Reihenhaus, und gegenüber oder hinten irgendwo lag der große Stall. Herr Hesse nahm uns freundlich auf und wir bekamen ein Zimmer oben. Die Mädchen wollten natürlich nicht untätig sein und so meldeten sie sich, da sie Rote Kreuzhelfer waren, im nächsten Lazarett und wurden auch da dankbar aufgenommen, denn es gab doch noch allerhand zu tun. Es war ja noch Krieg, obgleich alle Seiten so kriegsmüde waren, dass es ja nicht mehr richtig zu kämpfen kam. Es war nur noch eigentlich der Einmarsch und die Besatzung der Feinde. So gingen Ill und Uki ins nahe Buttstedt, in ein nettes kleines Lazarett, in dem sich ungefähr 12 oder 16 genesende Soldaten befanden. Und ich blieb mit unserem Rutzeputz, mit unserem Schäferhunde bei Hesses. Ich wohnte oben und Helga wohnte unten mit Ullo. Und einige Häuser weiter wohnten Amma und Apa Otto. So war ich also gut versorgt. Ich ging nun immer wieder ins Lazarett, um die Mädchen zu versorgen, mit frischer Wäsche oder diesem oder jenem Essbaren, denn es waren ja sehr knappe Zeiten. Und der Hund war sehr bekannt bei den Soldaten dort und wurde immer mit Freude empfangen. Ich musste ihn nur verstecken, dass der Doktor ihn nicht entdeckte, denn ein Hund gehört ja nicht in ein Lazarett eigentlich. So kam der Frühling heran und als wir einmal mit Rudi Den Weg am Schienenstrang entlang nach Bodstedt machten, fing der Hund furchtbar an zu bellen. Und wie ich näher kam, sah ich, dass er ein Tier verbellte, das ich noch nie gesehen hatte. Es war grellleuchtend, weiß, rot und schwarz, also rotbraun natürlich und schwarz, und war ein Hamster und wahrscheinlich ein Hamsterweibchen, das irgendwo seine Kinder versteckt hatte und darum so mutig war, dass sie gegen einen großen Schäferhund sehr mutig verteidigte. Es griff sogar mich an. Ich hatte eine Tasche in der Hand, mit dem ich es immer von mir abhing. Und dann ging ich weiter ins Lazarett und die Soldaten saßen alle im Garten und mussten Bohnen pulen. Und da erzählte ich ihnen, dass ich überfallen worden bin von einem Tier. Na, ratet mal, was es ist. Und sie rieten wirklich bis zu Löwen und Tigern und kamen nicht auf den Hamster, der dort in Thüringen sehr oft vorkommen soll. Für mich aber auch ein ganz neues Tier, weil ich sah es zum ersten Mal.
Feldhamster.
Ein Feldhamster, ja. Der ist viel größer als die Krähen, ist schon nicht mehr so groß. Und hat eben auch wie die ganz kurze Vorderbeine, das und sitzt immer wieder so rum. In Deutschland waren ja furchtbar viele Kriegsgefangene untergebracht, sei es in Fabriken, sei es in der Landwirtschaft. Herr Hesse hatte auch eine Menge Russen und Polen bei sich als Arbeiter, denn unsere Jungs waren ja alle im Kriege. Diese Leute waren zuerst gute Arbeiter und durchaus ordentlich und bescheiden. Aber nun kam es zum Friedensschluss. Und ihr wisst ja alle, Deutschland lag am Boden, Deutschland war ringsherum besiegt worden und unsere früheren Feinde waren die Herren. Und so wurden diese Kriegsgefangenen auch zu einer furchtbaren Plage. Sie nahmen sich das Beste, was sie wollten, wir konnten sie nirgendwo verklagen und es war schrecklich. Besonders, wenn sie abends betrunken waren und dann auf Frauenjagd ausgingen. Und da muss ich wohl auch sagen, wie schön war es, dass ich einen großen Hund hatte. Ich hatte ihn schon so eingezurgelt, dass er nachts immer wütend bellen musste. Und da hörte ich sie auch auf Russisch sagen, dorthin gehen wir nicht, da ist der böse Hund. Und so sind Helga und ich und auch noch eine andere junge Kriegerfrau mit einem Kinde beschützt geblieben, weil immer der böse Hund drin bellte. Am 8. Mai war Kriegsschluss. Und den Tag darauf kriegten die Kriegsgefangenen die Erlaubnis, in das nahe KZ zu fahren, Buchenwald bei Weimar, um eben zu sehen, ob sie da ihre Verwandten und Bekannten wiederfinden, die dort also als Kriegsgefangene eventuell waren, und überhaupt zu sehen, wie die Nazis sie wirtschaftet hatten in den KZs. Ich fragte, ob ich auch mitfahren konnte. Und wir fuhren in zwei großen Wagen von Herrn Hesse, aber natürlich nur mit den Russen und Polen. Und wir fuhren hin ungefähr 20 Kilometer bis dorthin bei furchtbarem Schneeschlag im Mai und eisiger Kälte. Wir kamen ins KZ Buchenwald und ich wollte wissen, ob das, was man sich immer an Schauergeschichten erzählte, wirklich wahr ist oder einfach übertrieben war. Und ich muss wohl sagen, die Wahrheit war noch viel schrecklicher wie das, was man erzählte. Wir wurden am Anfang des KZs gleich empfangen von verschiedenen Insassen, die die Berechtigung hatten, einen zu führen. Denn Buchenwald ist ein riesiges Gelände mit an die 60 Baracken, so dass man sich gar nicht allein da zurechtfinden konnte. Als erstes wurden wir gebracht zu dem riesigen Haufen von Leichen, die dort lagen. Es sind ungefähr 800 gewesen. Die sind natürlich mit Chlor begossen gewesen. Chlor verhindert die Verwesung. Neben mir sagte einer von den Führern, Diese Toten stammen alle von den letzten 2 Tagen. Das wäre ein unglaublicher Prozentsatz an Sterbenden gewesen. Aber mein Führer war ein anständiger Kerl. Ein früherer Graf Finkensteinscher Diener. Er war Sozialdemokrat. Und er sagte, die letzten 2 Wochen hat das Krematorium, das die Leichen verbrannt hat früher, nicht mehr gefunkt, weil sie nicht mehr Heizmaterial hatten. Und so sind das die Leichen von 2 Wochen. Das gibt natürlich einen ganz anderen Überblick. Dann ließ ich mich als erstes bringen zur Baracke, wo die politischen Gefangenen drin saßen. Die politischen Gefangenen können anderer Meinung mit Nazis sein, brauchen aber gar nicht Halunken zu sein, nicht wahr? Und da kam ich herein und da saßen junge Gesichter mit weißen Haaren, mit grauen Haaren. Die sahen so furchtbar elend aus. Und ich, die ich vermummt hereinkam, die standen auf und machten eine Verbeugung und fragten mich, was mein Wunsch wäre. Denn ich war wie auf den Mund geschlagen, vor diesem Elend zu sehen. Und dann konnte ich nur fragen, ich wollte nur fragen, sind hier auch Balten unter Ihnen? Denn ich stamme aus dem Baltenlande. Worauf sie sagt, nein, wir wissen genau, was die Balten sind, aber hier eben unter uns gibt es keine. Und dann habe ich mich auch schon wieder herausgeschoben, denn es war zu erschütternd, das alles zu sehen. Und auf den oberen Betten lagen noch die Schwerkranken und die Schwerverhungerten und Elenden, sodass sie gar nicht aufstehen können. Und alle hoben ihren Kopf und guckten nach uns. Und sie hatten alle so nur den einen Wunsch, wann kommen wir wieder heraus. Und die Amerikaner konnten sie nicht gleich loslassen, denn es war ja ein Chaos nach dem Kriege. Keine Eisenbahn ging richtig. Sie konnten sie ließen sie dort sehr gut verpflegen und schickten ihnen Schwestern und hin. Und erst nach einer Woche ungefähr wurden sie losgelassen. Denn die meisten Menschen wussten ja auch gar nicht, wo ihre Familien geblieben waren. Denn Deutschland war ja zertrümmert von Bomben. Dann ging ich in die anderen, dann zeigte er mir die anderen Baracken. Und der eine machte mir den furchtbaren Eindruck. Da waren Räume um Räume, alle Wände voll mit Regalen, mit Abteilungen. Und alles voll Kinderkleidern und Babywäsche. All dies, das waren jüdische Kinder, die umgebracht worden sind. Und sie haben sie alles abgenommen, weil Deutschland ja damals so furchtbar elend, es hatte es nichts mehr, sie wollten die Sachen retten. Aber dadurch sah ich, was für ein grausiges Sterben die Nazis angerichtet hatten. Dann waren ganze große Kisten voll mit Armbanduhren und Ketten und Geschmäde und Broschen und Fotoapparaten und allerhand, alles den Menschen abgenommen, die umgebracht worden waren. So verging es ungefähr bis 5 Uhr und dann fanden wir uns wieder an der Ausgangstür und fuhren wieder zurück. Und ich war so sehr klein in meinem Inneren, denn ich war die einzige Deutsche, die unter den Fähren von Deutschland saß. Und sie berichteten alle die Schauergeschichten, die sie gehört hatten. Ill und Ucke erlebten in ihrem Lazarett doch noch einen furchtbaren Unfall von einem Auto. Und zwar wurde ein voller Bus von Fliegern beschossen. Und es wurden Tote und Schwerkranke und zu Amputierende in ihr stilles Lazarett gebracht. Und Oki war doch sehr erschüttert, als ein großes Bein einer amputierten Frau vortragen musste. Herr Hesse hatte in seiner Landwirtschaft riesige Felder mit Spinat und Rhabarber und allerhand Apothekerkräutern, die er zog und mit denen er sonst gute Geschäfte machte. Aber was sollte man mit der Rhabarber anfangen, wenn es keinen Zucker mehr gab? So haben wir wenig, und so schickte er immer seine polnischen und russischen Leute auf den Acker, um zu ernten. Ich ging mit einer Polin, die genau wusste, dass sie ein Zeichen verabredet hatten mit den Fliegern in der Luft, dass sie nicht angegriffen würden, wenn sie ein Laken oder ein weißes Handtuch schwenkten. Und so ging ich mit ihr sehr sicher, ein Handtuch schwenkend über die großen Acker, und wir füllten riesige Kutschen, das sind die Rückenkörbe, voll mit Spinat, die dann geschickt wurden in die Städte zum Kochen. Auch Rhabarber, aber ich weiß nicht, was die Menschen mit dem Sorgenkram ohne Zucker und ohne Saccharin anfangen wollten. Oft waren die Flieger ganz nah über uns, sodass ich mit meinen schlechten Augen sehen konnte, dass ein bis zwei Mann drin waren. Sie riefen auf Englisch oder auf Polnisch irgendetwas zu, und die Sosja winkte ihnen zurück und sie sagten, bald, bald kommen wir, und dann fuhren sie weg. Und sie ahnten nicht, dass ich auch eine verfluchte Deutsche war, die mit da mitging. Denn die anderen Deutschen hatten alle Angst, auf den Acker zu gehen. Aus. Der sogenannte Kriegsschluss bedeutete was Furchtbares für Mitteldeutschland. Die Amerikaner und Engländer hatten ihn der russischen Besatzung übergeben. Und wie das endlich zu uns drang und vor allem die die nach Westen ziehenden Zigeuner es uns bestätigten, machten auch wir uns wieder westwärts auf. Unsere Pferde hatten wir ja auf Arbeit und Futter einem Bauern übergeben. Jetzt nahmen wir sie wieder, ließen unseren Wagen wieder schmieren und in Ordnung bringen und zogen wieder westwärts. Nur war es jetzt nicht so aufregend, weil hinter uns nicht die kämpfende Truppe kam, sondern die Besatzung. Das ist immerhin was anderes. Unterdessen war es Frühling geworden, wunderbarer Frühling. Und diese Fahrt westwärts ist in meiner Erinnerung wie eine wunderschöne Urlaubsfahrt. Wir hatten gar keine Sorgen mit dem Pferdefutter, denn sie konnten ja an jedem Wegrande weiden. Es gab die Zeit der ersten Rosen und der ersten Hortensien und vor allen Dingen diese wunderbaren Gerstenfelder, das ist Wintergerste, die ich überhaupt noch nicht gekannt hatte, die schon im Mai, im Juni geerntet werden kann. Die Felder waren goldgelb und durchsetzt mit rotem Mohn. Ein ganz wunderbarer Anblick. Wir waren 6 Frauen auf unserem Wagen, denn wir hatten 3 aus Wutstedt mitgenommen. Natürlich ging man meist zu Fuß. Auch hier war es eine ununterbrochene Schlange vom Dreck. Unser Hund war ganz verzweifelt, denn als Schäferhund wollte er seine Herde, in Anführungszeichen, zusammenhalten. Aber 2 gingen weit voran und 2 gingen weit hinterher. Den Wagen fand man ja allemal wieder bei dem langsamen Dreck. Und das machte unserem Hund, unserem Rutzeputz, große Sorge. Unterwegs holten wir noch Aula ab. Aula ist die andere Helga, die Hänus-Frau. Weder von Hänus noch von Klaus wussten wir, wo sie steckten. Das heißt, von Klaus wussten wir wohl, dass er im Lazarett in Königgrätz lag. Aber wir konnten ja nicht ahnen, ob er dort geblieben war, als die Russen kamen, oder ob er evakuiert worden war. Und Hänus war uns ganz unbekannt, wo er stand. So waren wir jetzt 7 Menschen auf dem Wagen und fuhren weiter in das schöne frühlingsmäßige Land hinein. Es gab die ersten Erdbeeren, es gab die ersten Kirschen und die 3 Mädchen waren in Schwesterntracht, was sehr freundlich aufgenommen wurde von der Bevölkerung und in den Dörfern, durch die wir fuhren. Immer wieder kamen Soldaten und warten, dass man sie verarztete oder ihnen ein Mittel gab. Und das konnten unsere Schwestern auch, denn sie hatten einen ganzen Kasten mit Medikamenten mitbekommen. Und andere kamen und die Schwestern wurden dann verwöhnt mit einem Korb Erdbeeren. Und die Kirschen holten wir uns wohl selbst von den Bäumen. Denn auf der Straße wird man doch ein rechter Wegelagerer. Wir stiegen auf unseren Wagen und holten uns die schönsten Kirschen von oben von Bäumen herunter. Helga hat uns Adresse gegeben von einer Freundin Fellmann, die am Main auf dem Theresienhof lebte. Und so hatten wir uns diesen als Ziel vorgenommen. Aula erreichte es bei der amerikanischen Besatzungsstelle, dass wir auf dem geradesten Wege auch drin hinfahren durften, was gar nicht allen erlaubt war. Wir kamen aber nun in ein hügeliges Land. Und da war es sehr schwer, mit dem großen Wagen, mit dem Sielengeschirr zu fahren, ohne Bremse. Und einer von uns musste immer bremsen, indem man einen Pfahl an die Rumpe hielt. Weißt du, was die Rumpe ist vom Rad? Dadurch wurde ja die Rumpe immer wieder sehr erhitzt. Und nach einer Zeit merkten wir, dass die Räder schon ganz schwach geworden waren. Und so beschlossen wir, unseren Wagen einzutauschen gegen einen mit einer Bremse. Und das gelang uns auch wirklich in einem Dorf in der Nähe von Eichenberg. Nein, das ist ein anderes Eichenberg, ja. Und so hatten wir nun, mussten wir umräumen und mit einer Zuzahlung kriegten wir also ein Lamowei-Wagen. Eine glatte Fläche, weißt du so. Mussten die Sachen, die wir hatten, sehr fest binden, aber es war wunderschön, wir konnten immer bremsen, sodass uns nicht der Wagen den Pferden draufrollte. Wir kamen also allmählich an auf dem Theresienhof und wurden vom alten Herrn Fellmann und Helgas Freundin sehr freundlich empfangen. Weniger aber von der Tochter Fellmann, die laut im Nebenzimmer sagte: Diese adligen Mädchen werden ja doch nicht arbeiten. Was sollen wir uns mit denen noch belasten? Das hörten wir und merkten es uns also nicht bleiben. Fellmanns waren ganz versorgt mit Kriegsgefangenen, die gut für sie arbeiteten. Und sie haben sie auch gut behandelt und fühlten sich sicher mit ihnen. Für uns war der Ausbruch von Fräulein Fellmann ein Schutzengel. Denn wir zogen nun weiter, hörten aber nach 14 Tagen, dass die eigenen Polen und Russen die Familie Fellmann bis aufs Hemd ausgeräubert hatten. Sie hatten sie nachts alle in Nachthemden in den Keller gesperrt und das alles weggenommen, was nur irgendwie tragbar war und hatten sich davon gemacht. Klagen gab es nicht. Denn wir waren ja die Besiegten und die anderen waren die Sieger und konnten machen, was sie wollten. Also war es ein Glück, dass wir nicht auch noch darunter gekommen waren. So hatten wir uns gewandt an Gemmingens und mit Rat hier und Tat dort gelangten wir auf die Weiberhöfe. Frau von Kangren hatte auch ihre Kriegsgefangenen. War sie losgeworden nach dem Kriegsende und brauchte unbedingt Arbeitskräfte. Sie hatte außer der Landwirtschaft eine große Gärtnerei. Und so blieben wir dort, wurden gut aufgenommen im Gärtnerhause über Hex, kriegten drei Zimmer und die Mädchen fingen alle dort an zu arbeiten. Aula kam in den Schweinestall als Hilfe, Okay in die Gärtnerei und Illo blieb Pferdeknecht mit unseren Pferden. Sie musste die vielen Gemüse, die das Gut zog, in die Stadt fahren und war voll beschäftigt. Das ging eine Weile, bis sie mit Frau von Kangren doch einander kam, wegen unserer Pferde, die kleiner waren als die dortigen, die nicht gewohnt waren, bergauf und bergab zu schaffen. Und so kam es zu Gereiztheiten und Frau von Kangren kündigte den Pferden. Und Illo zog mit ihren Görlen nach Hösbach. und fand zum Glück auch eine Schlafstelle bei der guten Kätzchen Dorn, und die Pferde kamen unten nebenbei im Stall bei der alten dicken Balvine. Und diese Menschen waren sehr gut zu uns, und Ille wurde freier Pferdeknecht und fuhr und ackerte für die Dorfbewohner. In der ersten Zeit auf der Weiberhöfe waren die Mädchen in einem furchtbar netten Verkehr mit dem Gemmingschen unter Bessenbach. Ein Gutshaus, das auch voll war mit Flüchtlingen aus Schlesien, mit vielen jungen Menschen. Und sie haben sehr fröhlich untereinander verkehrt. Aber allmählich kam doch immer der Ernst des Lebens, trat mehr und mehr an einen heran. Allmählich kriechten wir heraus, wo unsere Männer waren, wo Heinz schrieb aus Frankreich, wo er in Gefangenschaft war, Klaus aus Graz, wohin er geflüchtet war, mit dem Lazarett. Wir kriechten auch wieder Nachricht von Helga, die ja nicht mit uns gedurft hatte, weil Apa es zu gefährlich fand für sie und das Kind mit uns loszutrecken. Und mit der Zeit kam auch sie herüber mit Ollo und dem Dackellumpe und allerhand Möbeln. Klaus erschien im ersten Jahr, aber da ging er noch zurück nach Gutmannshausen, und von dort aus fing er sein Studium der Theologie an in Berlin. Heinz meldete sich und kam im Jahr, nach 3 Jahren, 1948, überraschend an. Aula hatte sich unterdessen schon abgesetzt von uns und hatte eine Stelle bekommen bei Baron Meyerhofens und war dort glücklich und zog auch Heinz dorthin, wo sie beide noch ein Jahr zusammen arbeiteten und danach nach Hösbach zogen. Britti wurde geboren und Heinz arbeitete für eine Kleiderfabrik. Von da an betrieben sie ihre Auswanderung nach Kanada. Wir blieben noch bis noch weiter auf der Weiberhöfe. 48 heiratete Illo Karl August Stackelberg. Sie wurden zivil getraut in Hannover und später bei uns vom Pastor noch eingesegnet. Zwei Jahre darauf heiratete auch Oki, Detti Honius. Sie wurden wohl in Seilow zivil getraut, aber erst nach 2 Monaten in Depenau getraut. Wir fuhren dazu hin und feierten eine schöne Hochzeit. Nach ein paar Monaten erwies es sich, dass sie nach Afrika auswandern sollten. Und so blieb ich nur ohne Kinder in der Weiberhöfe. Unterdessen hatte Klaus sein Studium beendet und bekam die Stelle in Höllrich bei Gemünden. Und so zog ich auch mit ihnen dorthin. Nach der Flüchtlingsenge war es wohl eine wunderbare Offenbarung, in ein eigenes Haus zu kommen, wenn es auch Dienstwohnung war, mit vielen Zimmern und vielen Abstellräumen und 3 Gärten. Und da wir im Herbst umzogen, waren die Gärten übervoll an Zwetschgen, Birnen, Äpfeln, Spargel gab es und was nicht noch alle, und Trauben und Spalierobst an der Kirche. Und so haben wir dort bin ich dort ein Jahr mit ihnen zusammen gewesen. Und dann kam der Notschrei aus Kanada. Aula erwartete ein zweites Kind Und es war eine anormale Schwangerschaft und sie sollte liegen und musste nun eine Hilfe kriegen. Und so schickte Hanno mir das Geld und ich fuhr mit einem Schiff im Dezember bei furchtbarem Sturm hinüber, kam dort gut an und verbrachte 8 Monate dort. Patrick wurde geboren und ich lernte in Kanada so viele Bekannte und Verwandte kennen, die ich in der Heimat niemals zu Gesicht bekommen hatte. Aus jetzt. Unterdessen war Klaus nach Bayern gekommen. Und ich studierte zuerst in Marburg und dann in Bayern, in Erlangen. Das war erreichbar für Helga und so hat sie von Weiberhöfe aus viel nette Studentenfestchen mit Klaus mitmachen können. Auch ein Aufenthalt in der Schweiz wurde ihnen geschenkt, das natürlich sehr interessant war. Tini war geboren, ein Jahr nachdem Klaus aus der Gefangenschaft zurückgekommen war. Dann war und bei uns auf der Weiberhöfe kamen Soni und Bini zur Welt. Die Kinder waren ganz gut behütet. Wenn Mamachen weg war, so gab es immer noch 2 Großmütter. Denn Ama und Apa waren mit der Zeit auch aus der Ostzone nach Seilach gekommen. Ulrich war Papi also schon fest angestellt und es ergab sich dort auch, dass ein ganzer Kreis von Lieben und Lernfreunden erwonnen wurde. Angefangen von Baron Tüngen bis zu 2 Ärzten und Nachbarn. So dass es auch eine nette Zeit war. Außerdem hatten Papi und Willi Kentmann, ich habe ganz vergessen, hatten eine Dachorganisation für die Kooperation für die baltischen Studenten gegründet. Und das gab einen regen Verkehr. Und immer wieder hatten wir in Höllrich Besuch von Studenten und von Jugend, die es auch genossen, dass bei uns so reichlich war. Denn unsere Gemeinde verwöhnte uns überreich an Schlachtschüsseln, an Gemüsen und an allerhand und sogar an Möbeln und Bettzeug. Es war ganz rührend, mit welcher Liebe und Treue sie zu den Pastors standen. Das werden wir nie vergessen. Als ich 1954 im Herbst aus Kanada zurückkam, beschloss ich, mich selbstständig zu machen. Denn Helga konnte sich ein Mädchen halten und war somit noch ganz betreut. So zog ich nach Eichenberg, einem kleinen Dorf in der Nähe von der Weiberhöfe. Und von da an habe ich mein Zimmer dort. Ich habe 15 Jahre in einem Bauernhaus gewohnt, mit dem ich noch eben in warmem Kontakt stehe. Und es hat keinerlei Reibereien und Streitigkeiten gegeben in der Zeit. Die Kinder im Hause wuchsen aber heran und sie brauchten das ganze Haus. Und so gelang es mir durch freundliche Vermittlung, in mein jetziges Haus zu kommen, zu Frau Stab, wo ich auch wie in Abrahams Schoß, also versorgt und betreut bin. Gleichzeitig und unterdessen waren Illos aus dem Hannoverschen mit 3 Kindern nach Eglosheim bei Ludwigsburg gezogen und Karl August bekam die Stelle von einem Heim, für ein Jünglingsheim. Da bin ich auch immer wieder gewesen zum Storchen, wenn wieder ein Kind geboren wurde, kam ich dort helfen. Und als sie schließlich diese Stelle aufgaben und nach Stuttgart hineinzogen, in die Solitüdestraße 16 zu den guten alten Schemmels, da fand sich mit der Zeit, dass ich im selben Hause Unterkunft fand. Und von der Zeit an habe ich zwei Häuser, zwei Zuhauses gehabt. Auf dem Lande, wo ich mich besonders wohlfühlte, und auch in der Stadt, im selben Mietshause wie Ille und die Kinder, sodass ich auch dort einspringen konnte, wenn Ille und Karl August mal etwas unternahmen. Ucki hatte ja 1951 geheiratet und war kurz darauf im Herbst mit Detti nach Südafrika gegangen, auf eine Farm, die sein Chef Hammerschmidt dort besaß. Sie sind auf vier verschiedenen Farmen im Lauf der Jahre gewesen. Und als sich Detti von der Landwirtschaft endgültig absetzte und Kaufmann wurde, Vertreter für verschiedene Sachen wurde, für erst Autos, für Trockenmaschinen und zuletzt für landwirtschaftliche Maschinen, kauften sie sich vom Lastenausgleich ein Häuschen in der kleinen Stadt Brackbahn. Vorher wohnten sie auf einer Farm und dahin ließen sie mich kommen. Ich hatte gerade meinen Lastenausgleich bekommen und habe ihn wohl bestens damit angewandt, in die Welt zu flattern, denn es ist nichts Schöneres, wie die große, weite Welt kennenzulernen. Und so bin ich nach Südafrika geflogen und 8 Monate bei den Ukis gewesen. Ich habe das Landleben noch erlebt, den Umzug ins Städtchen, und kenne ihr Haus, das sie nach ein paar Jahren erwarben, und den Garten. So sagen mir die Kinder, die ich besucht hatte in Übersee, es ist so herrlich, dir schreiben zu können, weil du im Bilde bist. Man braucht nichts zu erklären. Wenn ich einen Vergleich ziehe zwischen Kanada und Afrika, so steht Kanada tief im Schatten und Afrika mit seiner einzigartigen Eigenart ist für mich wohl das Traumland geworden. Ich habe die wunderbarsten, fruchtbarsten Plantagengegenden gesehen und die arme Hochebene, die kaum was hervorbringt, weil das Urgestein so wenig mit Humus bedeckt ist. Und doch wachsen dort Bäume und Blumen. Bäume, die ganz kahl in einem wunderbaren roten Blumenschmuck stehen im Frühling. Und durch diese Gegenden bin ich mit so großer Aufgeschlossenheit immer gefahren. Detti hatte 4 Wochen Urlaub genommen. Und so sind wir im Wagen durch die ganze Südafrikanische Union gefahren. Und das schönste Erlebnis war mir einst doch der stille Ozean mit seinen weißen Sandküsten und der immer hoch anrollenden See. Es kommt mir so vor, als ob der stille Ozean blau wäre, während der Atlantik mehr grün ist, aber das mag auch meine Einbildung sein. Das Blaue ziehe ich jedenfalls vor. Diese Erzählung habe ich auf Äthis Wunsch zustande gebracht, jetzt, wo ich 75 Jahre alt geworden bin.